Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Challenger Corner. Der Tennis-Podcast.
In Zusammenarbeit
mit tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de.
Kurz vor Ostern nochmal eine neue Ausgabe von der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de, zu der ich euch sehr herzlich begrüßen möchte. Mit mir dabei wie immer von tennistourtalk.com der Macher Florian Heer. Hallo Florian.
Hallo Andreas.
Wir haben gesagt, dass wir einmal monatlich eine Sendung aufnehmen wollen, unter anderem dann meistens auch, wenn du auf Turnieren gewesen bist. Du warst letzte Woche wieder unterwegs, du warst in Murcia unterwegs beim Challenger dort. Darüber müssen wir gleich ausführlich sprechen, weil das wirklich ein bemerkenswertes Turnier war. Erzähl ein bisschen was über die Challenger in Spanien, weil da gibt es im Moment eine ganze Menge an Turnieren hintereinander.
Ja genau, wir hatten jetzt in Spanien ein paar Turniere, drei an der Zahl, die quasi so der Vorlauf sind, bis die großen Turniere ja jetzt dann auch starten. Barcelona steht hier an und dann das Masters in Madrid. Und dann hat Ende März hat's begonnen, wurde eigentlich die Sandplatz-Saison als solches in Europa tatsächlich begonnen, während noch die großen Cracks der Tour in Miami unterwegs waren, waren die Sandplatz-Spezialisten der Challenger-Tour schon in Marbella, im Puente Romano Tennis Club. Und ja, haben dort eigentlich die europäische Sandplatz-Saison eröffnet, war inzwischen auch die zweite Auflage, die dort stattgefunden hat. Ist ein ganz interessantes Turnier, ist ein ganz netter Club dort, der, wo bereits auch schon die WTA Stopp gemacht hat, Davis Cup schon gespielt wurde. Ronny Leitgeb, der ehemalige Trainer von Tommy Muster, der ist dort Turnierdirektor. Und ja, dementsprechend waren da auch schon einige ganz gute Spieler unterwegs. Pablo Andújar hat das Turnier ja dann gewonnen, der hat ja dann auch eine ziemlich starke Siegesserie hingelegt, die dann Ende eigentlich erst in Marrakesch ihr Ende gefunden hat. Und ja, der hat Benoit Paire dort im Finale im Einzel geschlagen. Und im Doppel gab es ja auch noch einen Erfolg für die Deutschen.
Kevin Kawitz und Andreas Mies haben nämlich das Turnier gewonnen. Und ich hatte eben bei den Australian Open hatte ich schon mit Kevin Kawitz gesprochen. Da ging es damals darum, dass die beiden sich nicht zusammen für das Doppelfeld qualifiziert haben. Deswegen sind sie mit zwei verschiedenen Partnern dann reingegangen. Eigentlich spielen sie zusammen komplett Doppel. Und sie haben jetzt ihre Weltranglistenpositionen so verbessert, dass sie bei den French Open auf jeden Fall reinkommen werden in das Turnier. Und sie haben sich mit diesem Turniersieg dort dann auch eine gute Ausgangsposition für die nächsten Wochen und Monaten erschaffen. Und Kawitz und Mies sind so ein bisschen auf der Schwelle von Challengern zu den großen Turnieren. Sie haben ja durchaus schon ein paar wirklich gute Erfolge gehabt, haben ein spektakuläres Match zum Beispiel in New York gehabt gegen die Bryan-Brüder. Kawitz und Mies machen im Moment einen wirklich sehr, sehr guten Eindruck, schon seit Ende letzten Jahres.
Ja, New York war vor allem der große Durchbruch auf der ATP-Tour und ganz ehrlich freut mich das auch persönlich für die zwei, weil das sind echt zwei ganz nette Typen. Und ist richtig toll, dass die dort inzwischen auch auf der großen Tour ihre Erfolge feiern können. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass sie das auch in den nächsten Jahren, glaube ich, so weiterführen können.
Ja, also Kevin Kawitz, Andreas Mies waren dort erfolgreich. Aber wir wollen uns natürlich hauptsächlich heute über das Turnier in Murcia unterhalten, die Murcia Open. Du warst jetzt ab letzter Woche da. Erzähl ein bisschen drumherum, wie war das Turnier aufgebaut? Wir müssen gleich über das Spiel von Rudi Mollecker sprechen aus dem Viertelfinale, was wirklich Davis-Cup-Atmosphäre hatte. Und da war ich wirklich begeistert. Ich habe das komplette Match live gesehen. Aber erzähl so ein bisschen drumherum, wie ist das aufgebaut da?
Ja, das haben sie zum ersten Mal ausgetragen. Eigentlich grundsätzlich war die Idee, dass das Turnier anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Clubs stattfinden sollte. Und da hatte man ursprünglich eigentlich die Idee eben zu sagen, ja, wir machen das nur einmal. Und jetzt hat sich dort richtig eine Welle eigentlich losgetreten. Ich habe die Info bekommen, dass über 6.000 Zuschauer die gesamte Woche über da gewesen sein sollen. Der Club liegt relativ zentral in der Stadt. Murcia ist ja so eine Uni-Stadt, die jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Touristen aus dem Ausland anlockt. Das ist eher so die Durchreise Richtung Andalusien. Also so eine typisch spanische Stadt, die dort auch in einer sehr heißen Region des Landes liegt. Und dort ist dieser Club da eben mitten eingebettet. Man hat das im Hintergrund auch ab und zu mal immer gesehen. Da waren dann die Häuser, die Wohnungen quasi, die dort auf den Center Court mitschauen konnten. Und da hat sich dann eben auch einiges abgespielt, vor allem für die Local Player vor Ort. Und dadurch kam natürlich auch diese bombastische Atmosphäre dann vor Ort zustande.
Und ich übertreibe jetzt ernsthaft nicht, weil im Viertelfinale haben die Zuschauer beinahe das Dach abgerissen. Rudi Mollecker, selber deutsches Talent und im Moment auf dem Weg nach oben, durchaus mit ein paar guten Ergebnissen jetzt in den letzten Wochen. Davor hat er lange Zeit nach Erfolgen gesucht, hatte im Viertelfinale gegen den Spanier Carlos Alcaraz Garcia gespielt. Und der Name mag noch nicht jedem bekannt sein, weil der junge Mann ist erst 15 Jahre alt. Carlos Alcaraz Garcia hat schon so viele Vorschusslorbeeren, dass er schon die ersten Rafael-Nadal-Vergleiche ertragen muss. Da tut man ihm ja keinen Gefallen mit. Wie ist der Hype? Du kennst dich mit dem spanischen Tennis sehr gut aus. Wie groß ist der Hype im Moment um Carlos Alcaraz Garcia?
Ja, das ist natürlich klar. Und du hast schon gesagt, man tut ihm dann wahrscheinlich auch keinen Gefallen damit. In Spanien ist natürlich immer, wenn irgendwo ein neuer Name aufkommt, dann heißt es natürlich sofort immer, ja, das ist der neue Nadal. Ja, in Deutschland hat es ja so ein bisschen gedauert, bis der neue Becker jetzt vielleicht kommt. Oder diese Vergleiche sind natürlich immer wahnsinnig schwierig. Und er hat das auch, natürlich wurde er darauf angesprochen, hat es auch sofort abgewiegelt, hat gesagt, nee, bin eine eigenständige Persönlichkeit. Er ist natürlich ein Bewunderer Nadal. Ist ganz klar, wieso kann es auch anders sein als junger spanischer Spieler, aber er möchte eben seine eigene Persönlichkeit auch darstellen und möchte dort natürlich auch nicht verglichen werden. Und 15 Jahre alt, man muss dazu sagen, der kam die Woche vorher, denn zwischen Marbella und Murcia fand noch ein Turnier statt in Spanien, nämlich in Alicante an der Sportakademie von Juan Carlos Ferrero. Und dort hatte er bereits seinen ersten Sieg auf der Challenger Tour erzielen können und erstaunlicherweise im Erstrundenmatch gegen Yannick Sinner, den wir vielleicht noch kennen aus Bergamo, der danach ja auch noch eine riesige Siegesserie hatte und dort sein erstes Spiel nach Wochen eigentlich verloren hat, genau gegen diesen Alcaraz Garcia. Und das war natürlich schon mal der erste Hype, der damit aufkam. In der zweiten Runde hat er dann übrigens gegen Lucas Rosol verloren, auch relativ knapp. Das wäre natürlich schon eine richtig dicke Nummer gewesen. Ich glaube, ehemals Top 30, oder? Ja. Ich weiß es gar nicht auswendig, Rosol. Und das wäre natürlich schon eine richtig, richtig dicke Nummer gewesen. Und er wird übrigens auch trainiert von Juan Carlos Ferrero. Ferrero hat ihn unter seine Fittiche genommen, hat er relativ kurz auch schon bekannt gegeben, nach der Trennung dann auch von Alexander Zverev, und hat ihn eben ab und an bei sich auch in der eigenen Akademie, hat dann natürlich eine Wildcard bekommen für das Turnier, dort erste Runde gewonnen, und er kommt aus Murcia, er ist eben geboren, gebürtiger Murcianer, und hat dann eben dann natürlich auch eine Wildcard bekommen und hat dort dann in den ersten zwei Runden einmal erst Gleb Sakharov aus Frankreich besiegt und danach seinen ersten Sieg über einen Top-200-Spieler geschafft, nämlich gegen Pedro Martinez Portero. Und dann, wie gesagt, kam natürlich noch dieses Highlight-Match gegen Rudi Mollecker.
Ja, genau. Und da hatte Rudi Mollecker das in den ersten Satz ganz klar im Griff gehabt, 6-1 gewonnen. Im zweiten konnte Alcaraz Garcia dann aufkommen, hatte den zweiten Satz im Tiebreak gewonnen. Und da war wirklich, und ernsthaft, ich übertreibe hier nicht, es war Davis-Cup-Atmosphäre im zweiten Satz. 7-6 gewann Mollecker, verlor Mollecker den zweiten Satz. Den dritten gewann er dann wieder mit 6-3. Hattest du eine Möglichkeit, mit Rudi Mollecker zu sprechen? Weil ich kann mir vorstellen, dass ihm diese Atmosphäre, wenn er einen Punkt gemacht hat, da war es wirklich Totenstille, wenn Alcaraz Garcia einen Punkt gemacht hat, haben die das Haus abgebrannt. Ich könnte mir vorstellen, dass Mollecker ein Typ ist, dem das gefallen hat.
Ja, das ist eigentlich, glaube ich, auch einer, der so eine große Stimmung braucht. Ich bin leider ein bisschen zu spät gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, ich habe mit Mollecker nicht mehr sprechen können. Ich wollte dann mit ihm nach der nächsten Runde noch sprechen. Dann hat er allerdings bereits schon gegen Michael Ümer verloren und war auch ziemlich angefressen, weil da ging dann überhaupt eigentlich gar nichts mehr zusammen. Und Ümer hat eine ziemlich dominante Performance dahingelegt. Der hat eigentlich alles getroffen, muss man sagen. Und da war Mollecker danach schon ziemlich angefressen, war dann auch verständlich. Ich habe da noch mit seinem Coach, der ihn da begleitet hat, noch kurz geredet. Er hat gesagt, ja, also jetzt geht's zurück, Moratoglu Akademie, noch eine Woche Training, bis vor es dann wieder aufs nächste Turnier geht.
Ja, also Rudi Mollecker hatte das Halbfinale erreicht. Dort hatte er gegen Michael Ümer verloren. Ümer, Er gilt wie sein Bruder Elias Ymer als die größten schwedischen Talente seit jetzt längerer Zeit. Der letzte wirklich große war Robin Söderling, der letzte große aus Schweden, der mal wirklich große Erfolge gefeiert hat. Die Schweden haben in den 80er, 90er Jahren große, große Erfolge gefeiert und jetzt in den letzten Jahren ist nicht so richtig was gelaufen und auch so ein bisschen stagnierend tut die Karriere von den beiden Ymer-Brüdern auch. Elias Ymer ist jetzt unter anderem auch bei Robin Söderling. Robin Söderling trainiert ihn bzw. betreut ihn. Michael Ymer hat hier das Finale erreicht, nachdem er dann im Halbfinale dann ein Walkover von Tellen Griekspoor bekommen hat. Mit dem hast du gesprochen, mit Michael Ymer, der hat das Viertelfinale verloren. Aber wir hören jetzt mal rein, was Michael Ymer zu sagen hatte.
First of all, congratulations. I guess it was a pretty impressive performance today. What was the key to success?
Yeah, I thought a lot about that before the match started, to be honest. I played them in somewhere in Germany last year.
Pula,
exactly. So, and he's a great player. I called my coach up and we spoke a lot about it. And it's tough to come up with this like straight game plan against a player like this because he's very good all around. But like the most important thing I think today was my mental performance. It was very stable. So, and I made him play a lot. So I think that helped me a lot. I was moving very well, got a lot of balls back, you know, so yeah, those two are the things I would say I'm the happiest with, and it was the key today.
I think it's the second semi-final of the season. You won the challenger in Noumea, your maiden title.
Yeah.
How would you describe the first part of the season for you?
No, it's obviously a very good start for me. It's the best so far, and like you said, with the maiden title, you know, and that gave me for sure a confidence, and it also in the same part it also set new goals. You know, all of a sudden a semi-final would be, you know, a result that maybe you can like say okay, like it's a great tournament, but now it's more like when you have one, you know, that's how it works. It's like hamsters, you want another one and you're like you're not happy unless you win it. So, you know, I've set my goals to, you know, one match at a time, but you know, really try, and I believe that I have a chance to go all the way. So, so far, so good this week.
So tomorrow's will be the same as. Do you have any preferences in terms of your opponent for tomorrow?
No. I think they're very good. My brother played one of them, and then I know the other guy also very good. From he came to Sweden and won a couple of futures. You know, so either one will be very tough. And but I will have some time to watch to see if I find something.
Okay, perfect. Thanks, Michael.
Thank you.
Michael Ymer, der etwas weniger erfolgreiche als Elias Ymer noch, aber gutes Turnier für ihn.
Ja, aber auch der Jüngere. Er gilt aber eigentlich auch als der Talentiertere, muss man sagen. Und ich war gerade dieses Match gegen Monika, das fand ich schon ziemlich stark. Und ich, nachdem er dann den Walkover bekommen hat im Halbfinale, war ich eigentlich ziemlich davon überzeugt, dass er auch das Finale packen wird. Hat er ja auch einen guten Start gehabt, aber hat dann ja schließlich gegen Roberto Carballes das ja, Finale verloren, der dann am Ende eben das Turnier gewonnen hat, was man aber auch sagen muss, der ein ziemlich gestandener Spieler inzwischen auch ist auf den Sandplatzturnieren. Der hat ja im vergangenen Jahr schon seinen ersten ATP-Titel in Quito damals gewonnen, ist als Qualifikant dort quasi durchgestartet und ja, jetzt inzwischen sechster ATP-Challenger-Erfolg. Und ja, das war natürlich so das i-Tüpfelchen am Ende, dass dann tatsächlich dann auch doch ein Spanier mit dem Titel nach Hause gehen konnte.
Naja, Carballes Baena ist schon etabliert auf der Tour. Höchste Platzierung in der Weltrangliste war die 72. 103. ist er im Moment in der Weltrangliste, hat ganz knapp die direkte Qualifikation für die French Open verpasst. Die French Open haben diese Woche dann ihre direkten Entries dann bekannt gegeben. Mit Roberto Carballes Baena hast du auch gesprochen und jetzt werden sich die spanisch sprechenden Hörer unter unseren Hörern werden sich jetzt freuen, weil du hast mit ihm auf Spanisch gesprochen. Da hören wir jetzt nochmal rein.
Enhorabuena, Roberto. Un partido muy duro hoy. ¿Qué fue la clave del éxito en el partido de hoy?
Pues bueno, sí, ha sido un partido muy duro. Mikael impone un ritmo físico alto, es muy rápido y a la mínima que pierdes un poquito de pista él aprovecha. Y bueno, al principio del partido me ha costado entrar, estaba un poquito lento y él me iba ganando la posición cada vez. Pero luego a partir del segundo set he ido encontrando el ritmo y al final he conseguido encontrarme muy bien.
Es un torneo nuevo en Murcia, ¿tienes unas palabras sobre el torneo en general?
Sí, ha sido un torneo espectacular, como he dicho, para mí el mejor challenger que he jugado en los últimos tiempos. A pesar de ser el primer año, lo han montado todo espectacular. Aparte, tenía muchas ganas de que saliera todo bien, que eso se nota. y nada, muy contento y a ver si nos vemos el año que viene.
¿Y ahora cuáles son los objetivos para el resto de la temporada?
Ahora ya bueno, empieza la temporada de tierra, jugaré todos los ATPs, intentaré bueno, seguir jugando partidos como esta a gran nivel y seguir subiendo en el ranking.
¿Y volver al top 100?
Sí, exacto, al final ahora ya con este torneo creo que me quedo ahí rozando el 100, así que nada, pero bueno, lo más importante es seguir subiendo el nivel y seguir jugando cada semana a este ritmo.
Muy bien, muchas gracias.
Florian, ich bin des Spanischen nicht mächtig. Was hat er gesagt?
Ja, das Ding ist, man muss dazu immer sagen, der gehört zu diesen Vertretern der Spanier, die sehr, sehr ungern Englisch sprechen. Und ich wollte natürlich mit ihm auf Englisch sprechen, aber er hat dann schon gesagt, naja, doch besser nicht. Ja, und deshalb ging das Ganze dann auf Spanisch. Nein, er hat vor allem dieses Turnier gelobt. Ja. Also er hat auch gesagt, da war super Stimmung. Es war für ihn eines der besten Challenger, die er eben in den letzten Monaten gespielt hat. Und ja, er war selber natürlich zufrieden mit seiner Performance über die Woche, braucht jetzt mehr Stabilität, ja, dieses halt öfter abzurufen. Und das große Ziel ist eben wieder zurück in die Top 100 zu kommen. Als nächstes geht es dann in Barcelona in die Quali. Und ja, mal sehen, was er dann eben daraus machen kann. Er selber ist eigentlich eher, ja, muss man sagen, so ein bisschen schüchterner Typ, vielleicht auch ein bisschen introvertiert, wirkt gut gebildet und war ja auch, gehört zu dieser Generation der Spanier zusammen mit Pablo Carreño Busta, denen man ja eigentlich schon nachgesagt hat, diese Nachfolgegeneration nach Nadal, nach Verdasco, Ferrer, Almagro dann vielleicht eben zu sein. Und ja, ist ein ganz netter Kerl, wie gesagt, mit dem Englisch müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten.
Da sind ja einige dabei, Marc Lopez zum Beispiel, gibt auch keine Interviews auf
ja, genau.
Englisch. Wie ist das eigentlich so im spanischen Tennis? Natürlich haben wir im Moment mit Nadal jemanden, der auch derzeit diese Woche in Monte Carlo wieder alles in Grund und Boden spielt und trotzdem ist ja auch so ein bisschen die Sorge da, dass er zurücktreten wird irgendwann. Pablo Carreño Busta ist noch nicht so richtig in diese Rolle reingekommen, dass er wirklich auf ganz konstant hohem Niveau spielen kann. Gibt es so ein bisschen eine Angst in Spanien, dass die nächste Generation noch nicht da ist?
Ja, Angst würde ich es vielleicht nicht bezeichnen, aber es ist schon, man hat schon ein bisschen Sorge, dass es dort eben vielleicht eine gewisse Lücke eben geben kann. Carballes inzwischen auch 26. Ich verfolge den Jungen ganz ehrlich schon, glaube ich, seitdem er 19 ist, von den Futures eben zusammen mit Carreño Busta. Die haben damals unter Javier Duarte den gleichen Coach gehabt und sind dann beide auch bei Ferrero an der Akademie gewesen und verfolge die da schon sehr, sehr lange. Und habe da eben auch ja, den letzten richtigen Schritt missen lassen, obwohl man natürlich ganz fairerweise sagen muss, Carreño Busta ist Top-10-Spieler geworden, ja, oder ist da relativ weit nach vorne gekommen, eben auch schon Turniere sich etabliert, hat aber relativ lang gebraucht. Ich glaube, der hat 10, 11 Titel auf der Challenger Tour gewonnen, bis dann tatsächlich dann auch mal der nächste Schritt kam. Und bei Caballes eben jetzt auch, da wartet man, ob da vielleicht noch irgendwas kommt. Aber es gibt ja jetzt eben dann auch ein bisschen neue Hoffnung. Ja? Und wie gesagt, man darf den kleinen oder den jungen Alcaraz García damit natürlich nicht ein bisschen überlasten. Aber da merkt man schon, der hat schon einen ordentlichen Bums für sein Alter.
Ja, das ist tatsächlich so. Also er hat mich beeindruckt, aber wie gesagt, 15 Jahre alt. Wir wissen noch überhaupt nicht, wo die Reise hingeht bei Alcaraz García. Von daher sollten wir da wirklich den Ball noch ein wenig flach halten. Caballes Baena hat auf jeden Fall das Turnier gewonnen und das dann auch verdient. Er hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Wir haben allerdings auch noch eine andere Stimme, beziehungsweise du hast noch jemand anderen gesprochen. Das ist Kimmer Kopijans. Der hat hier das Halbfinale erreicht. Dort hat er gegen Caballes Baena verloren, hatte vorher Lukas Rosol besiegt, Attila Barlos hatte er besiegt, war an 13 hier gesetzt, hatte also auch ein richtiges, gutes Turnier hingelegt und den hast du auch gesprochen, da hören wir jetzt auch nochmal rein.
Yeah, first of all, congratulations. It was a pretty tough match. What made the difference in the end?
Thank you. It was a very tough match, especially the first set and a half, I think. I was just being bullied by him. He was moving me around a lot. He was hitting a lot of winners, and I wasn't really able to keep up with him. And I think the difference is that I just completely changed my game and started to play very aggressive. As soon as I could, I would step into the court and just hit it hard, and to put him a little more on the defensive, and that was the key, I think, to winning today.
But it was also a bit of a weird match, because can you talk us through the tiebreak in the second set? You were 6-love up, then I think you had to save 2 match points. What happened?
Yeah, exactly. I was 6-love up in the second set of the tiebreak. And suddenly he just hit winner after winner. I think at 6-3 I missed one return of serve where the ball bounced awkwardly and I hit my frame and my racket flew out of my hand back into the fence, and then he hit 2 more winners. So I don't think I was really to blame on those set points, because I was actually doing things the same that I had been doing up until 6-love. I think he just played really well, and then I had 2 match points that I had to save, and I just actually stayed very calm and didn't get annoyed by having 6 in a row, I mean, and not make
Congrats.
1. Thank you. So was a very weird match, especially also at the end. I had to save a lot of break points each game to stay ahead, and then he broke back on 5-4. Then I broke again at 5-all. A little bit of luck there with a let cord, and then the next one he hit a let cord that goes out. So just really happy to get through this one.
I think it's your first semifinal on the Challenger Tour since Sevilla the last year.
Yes.
You won the tournament back then.
Yeah.
So, what can we expect for the rest of the week?
I hope I can repeat. I can have a repeat of that win in Sevilla. I think I've been playing actually quite well for a while now, but it hasn't translated into results yet, and now I'm happy to get through to the semis, which I mean is a little more points than a quarters again. So hopefully I can have another 2 wins here.
And you will face another Spaniard now. Any preferences in terms of your opponent for the semis?
I've played them both twice and were even in head to head. So not really a preference. I think they're both really good players. So it'll depend on the form of the day a little bit who gets the win.
Last question. It's the first time here in Murcia. Have you already had the chance to look around here in the city? Because I think it's also your first time here.
It's the first time in Murcia. I haven't been able to really have a look around. But in the evenings for dinner, we go into the center of Murcia to grab a bite. So I like it. It's a nice city. I really like Spain. I mean, the tournaments are always nice. The clubs are always nice in Spain. Yeah, food's good. Usually the weather's good as well. So, I just really like coming to play in Spain.
And you have a lot of support from Belgium as well.
Yes.
So they will stay here for the rest of the week? So until you...
My 2 sisters and one of them, her husband, came at the start of the week to see my matches, but actually their flight is tomorrow morning, so they won't be able to stay. But I've been having a lot of support here. There's also some other people from Belgium that came to watch my matches, so that's nice.
So enjoy the rest of the time.
Thanks
a lot.
Bisschen schade, dass es für ihn noch nicht zu hören Wein gereicht hat.
Ja, das stimmt. Der war auch mal richtig gut dabei. French Open Junior Sieger und hat dann auch relativ früh 2016 und 2015 und sogar glaube ich schon 2014 die ersten Challenger Turniere gewonnen gehabt. Und da hat man gedacht, jetzt geht's richtig weiter. Aber dann ging's irgendwie nicht mehr richtig weiter. Und das hat er in dem Interview ja auch gesagt. Er hat gemeint, er spielt zurzeit wieder gut, konnte es nicht richtig in die Resultate transferieren. Und das war auch so das, was man so gemerkt hat. Er hatte mal eine ganz schlimme Serie. Ich glaube, es war im letzten Jahr. Da hat er überhaupt nichts mehr gewonnen und hat sich dann so ein bisschen wieder befreit. In Sevilla, im Ende letzten Jahres, hat er das jeweilige Challenger dort gewonnen. Und das hat, glaube ich, jetzt mal wieder so ein bisschen Motivation gegeben, weil zwischenzeitlich habe ich wirklich so eine Anschau gehabt, der hat total den Faden verloren. Per se, wie gesagt, eigentlich ein sehr guter Spieler und übrigens auch ein ganz netter Kerl. Der hatte da auch eben auch ein bisschen Support von ein paar belgischen Leuten, die da waren. Seine Familie hatte ihn überrascht oder ein Teil seiner Familie. Ich glaube, zwei Schwestern waren da. Also die haben dann irgendwie ein, zwei Tage noch in Murcia verbracht und da hat er so ein bisschen auch einen persönlichen Support gehabt. War ganz nett.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.
Das war Kimmer Koppejans. Eine Nachricht, die in den letzten Wochen dann zwischendurch aufgekommen ist, das war die Nachricht, dass Eckenthal weiterhin auf Teppich gespielt hat. Bevor wir uns um die anderen Spieler noch mal kümmern, gerade die Frage, Eckenthal darf weiter auch in diesem Jahr auf Teppich spielen. Wie kam es dazu?
Ja, das stimmt. Die wurden vor die Wahl gestellt. Also da war der Teppich total durch und denen hat man mehr oder weniger die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, ihr müsst jetzt was machen. Ja? Und die ATP duldet ja gar keine Turniere eigentlich mehr auf Teppich. Und Eckenthal hat da so ein bisschen eine Ausnahmeregelung und hat mir gesagt, okay, also entweder neuer Teppich oder gleicher Fahrtplatz. Und man hat das so ein bisschen finanziell auch aufgewogen und ist dann zu der Entscheidung gekommen, also einen neuen Teppich zu verlegen. Ich weiß gar nicht, wie es in Ismaning der Fall war. Ismaning hatte ja auch eine Ausnahmeregelung. Da war der Grund, dass die noch auf Teppich spielen konnten, weil es damals das einzige Turnier war, als die neu auf die Challenger-Tour kamen, das in Europa stattgefunden hat. Und deshalb hat die ATP da auch nochmal beide Augen zugedrückt und hat gesagt, okay, ihr dürft auf Teppich spielen, aber prinzipiell ist es ja vollkommen ausgestorben und eben auch nicht mehr erwünscht.
Ja. Wir können noch gerade einen Blick aufs Doppel werfen bei den Murcia Open, weil dort wurde nämlich auch gespielt und das haben dann die neuseeländisch-spanische Kombination Marcus Daniel und David Marrero gewonnen. Beide schon etablierte Doppelspieler, sind auch nicht unbedingt immer bei den ganz großen Turnieren dabei, aber die beiden waren an eins gesetzt hier. Und haben das Turnier dann auch gewonnen, unter anderem in der zweiten Runde gegen Guillermo Duran und Thomas Bellucci. Thomas Bellucci, der gerade wieder sein Comeback wagt und versucht, über die Challenger-Tour wieder nach oben zu kommen, auch hier im Doppel dann dabei gewesen. Und das Turnier haben sie relativ, ja, man kann es schon sagen, relativ souverän gewonnen, auch wenn sie in den ersten zwei Matches jeweils in den Entscheidungstiebreak mussten.
Ja, genau. Marcus Daniel hat eigentlich mit Wesley Kohlhoff die Saison begonnen, sind dort als etablierte Paarung auf der Tour gewesen. Wesley hat sich eben verletzt gehabt. Sie haben auch am Anfang der Saison in Brisbane einen ATP-Titel gewonnen. Marcus Daniel immer noch Top-100-Spieler. David Marrero, der war ja mal richtig stark unterwegs zwischenzeitlich, eben auch mit dem vorher angesprochenen Marc Lopez. Und war ja einer, da hatte ja Spanien zum ersten Mal richtig eine richtig tolle Doppelpaarung. Ja, dann eben auch mit Verdasco und so weiter zusammen gewesen. Also da haben sich mal echte Doppelspezialisten herauskristallisiert und für den war es auch eine ziemlich emotionale Geschichte, da nach auch etwas längerer Zeit wieder erfolgreich zu sein und da vor heimischer Kulisse da eben auch den Doppeltitel feiern zu können.
Und Marcus Daniel hattest du auch im Interview und da hören wir jetzt auch nochmal rein.
Thanks, yeah, it was very up and down. Like we got the lead quite a few times and then I think my serve let us down a little bit. But the key for us was just to keep the foot on the gas, and we were returning well. We were putting a lot of pressure on their serve and getting a lot of chances. So in a couple of important moments, we converted the break points, and it worked out in the end.
Was it the first time that you were teaming up today?
We just started talking last week. Mm. I was supposed to be in Marrakesh, but my partner had to pull out. So very last minute, but you know I've known David for a few years, and we've played against each other and practiced against each other a bit. So he's a great guy. So I knew it would be fun this week, and you know it's worked out results wise as well.
You had a great start into the season with Wesley, I guess.
Yeah.
So it was Wesley again. You're planning to play with him.
Yes, exactly. Yeah. So we're teaming up again in Budapest a week from now. But yeah, I mean, it was great in the week that we can't play together to make some points, and you know, my ranking slipped a little from injury, so starting the process of getting the ranking back, it's every match is important, so winning here is definitely a step.
Talking about the rest of the season, what are the goals?
Stay healthy is the big one. I mean, you know, with Wes, when we're healthy and when we're on court together, we're getting a lot of good results. So that's the biggest thing for me, is just staying on the match court. I think if I can do that for the rest of the year, then we've got a good shot to do some real damage. You know, we showed at the start of the year that we're dangerous to any team and can win tournaments. So yeah, I'm really looking forward to a couple of months where I don't have to defend points and hopefully really make a jump up and then play the Masters together for the second part of the year.
Neuseeländisches Englisch ist ja nicht immer so ganz leicht zu verstehen, aber ich denke, das kann.
Das hat, glaube ich, geklappt, ja.
Das war auf jeden Fall das Turnier in Murcia. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Turnier, worüber wir jetzt berichten konnten, weil dann auch Florian Heer von TennisTourTalk.com dort vor Ort war. Murcia, die spanischen Turniere sind dir sowieso sehr ans Herz gewachsen. Was für eine Schlussnote würdest du dem Turnier geben?
Also von der Storyline her war es natürlich fantastisch. Eine Sache haben wir noch gar nicht erwähnt. Das war das letzte Turnier von Nicolas Almagro. Das kam ja auch noch mit dazu.
Ja, genau.
Also es war ja mehr oder weniger so eine Staffelübergabe, wenn man so will. Es war auf der einen Seite ja dieser super Durchbruch von Carlos Alcaraz und dann aber auch Nicolas Almagro, ein weiterer Sohn der Stadt Murcia, der im Vorfeld des Turniers angekündigt hat, sein letztes Turnier zu spielen und danach eben den Schläger an den Nagel hängen wird. Und der hat nochmal zu selbigen gegriffen und hat in der ersten Runde allerdings, ja, glaube ich, jetzt sein erstes Turnier gespielt, ja, seit Monaten, plagt sich ja dort schon seit Ewigkeiten mit Verletzungen auch rum. Und er hatte dann auch keine Chance gegen Mario Bileia Martinez, die dort in der ersten, gegen den er in der ersten Runde gespielt hat. Und da war auch nochmal richtig Stimmung. Das kam ja auch noch mit dazu. Und ja, das war natürlich super Geschichte. Almagro war übrigens auch nochmal da zum Finale, wurde dort nochmal geehrt. Der spanische Tennispräsident vom spanischen Tennisverband war anwesend. Also da war auch schon die dementsprechende Prominenz da. Und ja, also dem Turnier kann man bestimmt ein gut hier zugestehen. Was halt noch so ein bisschen fehlt, sind die Rahmenbedingungen, sage ich mal. Also für mich war es jetzt auch nicht so einfach. Presseraum oder solches war jetzt eher nicht vorhanden. Das heißt, ich war dort in der Bar, in der Gastrolounge, wovon man allerdings einen super Blick auf den Center Court hatte, muss man sagen. Und habe mich dann dort niedergelassen. Und ja, wie es halt manchmal eben so ist, das sind dann so die kleinen Tücken, mit denen man öfters auf der Challenger Tour dann zu tun hat. Das Wi-Fi funktioniert dann mal wieder nicht. Oder man muss halt schauen, dass man sein Equipment dann auch mal immer wieder im Auge hat, wenn man unterwegs ist. Aber das sind so die kleinen Geschichten, die Challenger Tour danach oder da mit sich bringen. Das hat man eben bei den größeren Turnieren dann weniger, wo man es dann mal mehr, mal weniger auch zugegebenermaßen komfortabel in den Presseräumen hat.
Ja, auf jeden Fall der Rücktritt von Nicolas Almagro, wir hatten das bei Chip and Charge schon erwähnt, gegen Vilea Martinez hatte er den Matchball dann in die Wolken geschossen, absichtlich. Und das war sein letzter Punkt auf der ATP-Tour. Er hat den Rücktritt vollzogen, verletzungsbedingt in den letzten Jahren fast gar nicht mehr im Einsatz gewesen. Er hat es mal geschafft, die Siegesserie von Rafael Nadal zu durchbrechen, hatte eine wunderbare einhändige Rückhand und war eine richtig, richtig starke Karriere eigentlich von Almagro, auch wenn er die ganz großen Vorschusslorbeeren dann auch nicht erfüllen konnte. Wir haben in den letzten Wochen einiges verpasst dann ja auch auf der Challenger-Tour, unter anderem die Muratoglu Open von Patrick Muratoglu, ein Turnier bei ihm auf der Anlage in Sofia Antipoli. Und das war ein Challenger der 90er-Kategorie mit 69.000 Euro dotiert. War exzellent besetzt, weil das nämlich ein Turnier war in der Woche, in der die Davis-Cup-Woche eigentlich hätte stattfinden sollen, Anfang April. Da gab es keine ATP-Turniere und deswegen haben sich viele gedacht, Mensch, dann nehmen wir doch das Challenger in Sofia Antipoli mit. Pierre-Hugues Herbert war an eins gesetzt. Yannick Hanfmann war zum Beispiel dabei, der ja auch sein Comeback im Moment sucht. Robin Haase war zum Beispiel dabei, angesprochener Kimmer Koppejans war dabei. Und wer hat das Turnier gewonnen? Auf Sand, Dustin Brown. Das war eine starke Geschichte. Und wen er alles auf dem Weg dahin besiegt hat, das war wirklich erstaunlich. Robin Haase in der zweiten Runde, In der dritten Runde Kimmer Koppejans, beides gesetzte Spieler, dann Matteo Donati, dann Rudi Mollecker im Halbfinale, was hochunterhaltsames Halbfinale war, und dann im Finale gegen Filip Krajinovic, der an 5-4 gesetzt war. Was für eine Woche von Dustin Brown.
Ja, das ist Dustin. Er kommt immer dann, wenn man es wahrscheinlich am wenigsten von ihm vermutet. Letzter Titel, ich habe das auch nochmal nachgeschaut, 2016 Manchester Challenger. Das ist ein Rasenturnier. Das fällt so ins Beuteschema. Gut, man muss natürlich sagen, er hat vorher schon auch Turniere auf Sand gewonnen. So ist es nicht. Er hat den Stettin mal gewonnen, er hat in Genua gewonnen. Auch mal übrigens ein Turnier in Aachen. Das ist schon einige Zeit her. Aber Dustin ist immer für die Überraschung gut, da brauchen wir nicht reden. Also ich glaube, das ist halt auch immer viel an der Spielweise. Ja? Also ich glaube, wenn die Dinge halt kommen und der mal einen Lauf hat eine Woche, dann ist er auch richtig schwer zu besiegen. Das haben auch schon ganz andere etablierte Spieler auf der ATP-Tour erleben dürfen.
Es kam aus dem kompletten Nichts, weil Dustin Brown war auch lange verletzt, hatte dann wirklich keine guten Ergebnisse auch, ist häufiger mal früh ausgeschieden und dann legt er so eine Woche hin und dann auch noch auf einem Untergrund, wo man erstmal sagen würde, der dürfte ihm gar nicht so entgegenkommen mit dem Sandplatz, aber mit seinem trickreichen Spiel, er hat unglaublich viele Stops in der Woche eingesetzt und die hat er alle getroffen und dann hat er sich so ein bisschen in Rausch gespielt und das war am Ende dann der Turniersieg und der hat ihn unter die besten 200 wiedergebracht, was dann ja auch wieder wichtig ist, weil er dadurch dann jetzt auch die Qualifikation bei den French Open wird spielen können. Also dieser Turniersieg war sehr, sehr wichtig für Dustin Brown.
Ja, und ich glaube, es war auch ein gutes Umfeld. Also auch das Turnier im Übrigen, ich war ja nicht da, ich war auch noch nie auf der Akademie von Moratoglu, aber das Turnier hat allseits auch allgemein richtig gute Bewertungen bekommen. Also da gab es dann auch abends und nachmittags dann immer wieder mal so Shows, die dort mit dabei waren. Ich war dort ein bisschen mit der Presseabteilung dort in Kontakt, weil wir natürlich auch über das Turnier berichtet haben. Und das hat alles sehr gut funktioniert und ich glaube, die haben sich da richtig gut ins Zeug gelegt. Ist ja so ein Trend eben auch bei vielen größeren Tennisakademien inzwischen mal das ein oder andere Challenger stattfinden zu lassen. Wie gesagt, Ferrero ja genauso oder auch Rafael Nadal, beziehungsweise die Rafa Nadal Academy, die ja auch einen Challenger stattfinden lässt, genauso wie Sanchez Casal. Gerade in Spanien gibt es ja allein 4 dieses Jahr, die an großen Akademien da stattfinden, von den ja relativ bekannten Größen. Und so hat es, glaube ich, eben hier auch an der Moratoglu Akademie sehr, sehr gut funktioniert. Die Bedingungen dort sind ja immer natürlich, glaube ich, sehr gut für die Spieler, weil die dementsprechende Infrastruktur einfach passt. Und die haben sich da richtig Mühe gegeben, haben da ein richtig cooles Event, glaube ich, draus gemacht.
Über ein Turnier müssen wir noch sprechen, weil das war nämlich parallel zum Damenturnier in Monterrey in Mexiko ein hochdotiertes Challenger-Turnier mit $162.000 auf Hartplatz. Das hat Alexander Bublik gewonnen nämlich im Finale. Und das war für ihn der Auslöser, dass er jetzt auf Platz 100 in der Weltrangliste ist und er der letzte Spieler ist, der das Direct Entry für die French Open bekommen hat. So ein Challenger-Turniersieg kann manchmal wirklich der Ausschlag sein und ausschlaggebend sein, entweder in die Quali zu müssen oder sofort, und das ist immer wichtig für Spieler in dieser Klasse beziehungsweise in diesen Regionen der Weltrangliste, 50.000 € einfach schon mal fürs Erreichen der ersten Runde zu haben.
Ja, also gerade die großen Challenger, die sind ja auch jetzt punktemäßig nicht unbedingt so weit weg von der ATP 250er Serie zum Beispiel. Also das darf man ja nicht vergessen. Und da kann es dann schon, gerade auch in den Regionen, wo die Punkte sehr eng sind in der Weltrangliste, den wirklich entscheidenden Unterschied dann ausmachen. Und Bublik ist ja auch so ein Spieler, der ja als ganz großes Talent gefeiert wird, als sehr extrovertierte Persönlichkeit, glaube ich, kann man sagen, in der Szene gilt. Ich habe selber mal das Vergnügen gehabt, vor ein paar Jahren mal mit ihm in Heilbronn ein ja schon etwas skurriles Interview, muss ich sagen, zu führen zu dürfen. Also hat man schon gemerkt, der ist auch natürlich der außerhalb des Tennisplatzes eine Marke, manchmal auch mit der einen oder anderen negativen Aspekt da manchmal auch dabei, ja, da wo man dann so ein bisschen fragwürdige Leistungen dann vielleicht auch zeigt. Aber ansonsten ist der jetzt wieder ganz gut in Schwung und hat ja auch dieses Jahr schon einige Erfolge feiern können.
Alexander Bublik, wie gesagt, dann jetzt im Hauptfeld. Wer auch einen Turniersieg erreicht hat in den letzten Wochen auf der Challenger-Tour, das war Denis Novak. In Santa Isi in Taipei hat er das Challenger gewonnen, auch hochdotiert, $162,000 hat er das Turnier gewonnen. Und da gibt es ein paar Zusatzinfos noch dazu. Er hat seinen ersten Challenger-Sieg geholt. Er hat zum ersten Mal nach 107 Challenger-Main-Draws einen Challenger gewonnen. Er war der Spieler, der am drittlängsten von den österreichischen Spielern brauchte, um einen Challenger zu gewinnen. Der am längsten gebraucht hat, war Andreas Haider-Maurer. Der hatte 126 Main-Draws gebraucht. Oliver Marach 116 Main-Draws. Und er ist dann auf Platz 3 mit Dennis Novak. 107 Challenger-Hauptfelder hat er gebraucht, um dann endlich seinen Titel zu gewinnen. Horst Skoff zum Beispiel hat damals nur 8 Challenger gebraucht, um seinen ersten Titel zu holen. Thomas Muster 11. Dennis Novak, einer, der letztes Jahr in Wimbledon auf sich aufmerksam gemacht hat und der häufiger auch mit Dominic Thiem zusammen Doppel spielt, die sollen sehr gut befreundet sein, mit einem richtig guten Sieg hier da in Taipei.
Ja, war ihm auch richtig zu gönnen, absolut. Es ist natürlich oftmals eine ganz gute Taktik, sag ich mal, in der Jahreszeit jetzt nach Asien zu gehen. Da ist dort, wo sich natürlich tennistechnisch ja vielleicht am wenigsten abspielt, sage ich jetzt mal, von den tatsächlich bestgerankten Spielern, weil die einen sind entweder in den USA Hartplätzen noch oder die anderen fangen bereits an, sich in Europa auf die Sandplatzsaison vorzubereiten. Das heißt, da ist der Konkurrenzdruck natürlich riesig. Diese Turniere in Asien, die sind immer, haben immer sehr hohes Preisgeld, dementsprechend auch ziemlich viele Punkte, aber haben ein ziemlich höheres, ja, so ein bisschen ein Gefälle, sage ich mal, in den Draws dann drin. Und das ist es natürlich, gilt es dann eben natürlich auch auszunutzen, obwohl man sagen muss, Sergej Stakhovsky im Finale, das ist ja auch kein Unbekannter, den er dann besiegt hat. Also das war eben natürlich zu gönnen. Und ansonsten hat er, glaube ich, nur Asiaten auf dem Weg hin ins Finale geschlagen. Und ja, war natürlich sehr erfreut, dass das jetzt endlich geklappt hat. Vielleicht ist es eben auch der Anstoß, der am Ende vielleicht noch gefehlt hat. Und ja, auch hier die Zielsetzung bei ihm, hat er gesagt, in die Top 100 jetzt zu kommen. Ja, die Claycourt-Season, die jetzt ansteht, die ihm ja eigentlich ganz gut liegen müsste. Das ist jetzt schon das, was er jetzt dann eben auch hier avisiert.
Im Finale gegen Sergej Stachowski hat er gewonnen. Unter anderem hat er auch Yuichi Sugita, den Japaner, besiegt im Viertelfinale. Insgesamt ein sehr, sehr gutes Turnier für Dennis Novak. Das war unser Rückblick auf die letzten Wochen. Was geht in den nächsten Wochen auf der Challenger-Tour?
Ja, jetzt geht's vor allem in Übersee noch ein bisschen weiter. In Sarasota unter anderem sind Turniere in den USA, in Mexiko. Natürlich findet auch immer noch parallel, wie vorher schon erwähnt, ein bisschen was in Asien statt. Auch Tunis ist dabei. In Afrika, da findet ja auch nicht so viel statt. Gibt ja auf der ATP-Tour nur überhaupt ein Event, was dort gespielt wird. Und dann erst Ende April kommt die Tour wieder zurück nach Europa. Dann gibt es in der Regel immer sehr, sehr viele Turniere, die vor allem auch in Italien stattfinden. Italien ist ja eines so der klassischen Challenger-Destinationen. Franca Villa wird dort den Kickoff haben. Und ja, dann Bordeaux, Ostrava, da gibt es dann vieles, was in Europa dann hier noch zu bestaunen ist. Da sind dann teilweise ja, 2-3 Events pro Woche parallel. Also da geht es dann richtig die Post ab.
Und du hast dir gedacht, Mensch, Challenger Futures, das brauche ich im Moment nicht. Ich fahre mal wieder auf ein ATP-Turnier.
Ja, das hat damit jetzt eigentlich gar nichts zu tun. Aber ja, ich werde am Freitag nach Budapest fahren. Genau, da finden ja die Hungarian Open statt. Mal dort die ersten paar Tage ein bisschen vorfühlen. Es sind ja auch ein paar Deutsche mit dabei, was ich gesehen habe, vor allem in der Qualifikation. Mit Peter Gojovcik, unter anderem Jannik Magen wird dort sein. Das heißt, Budapest anschauen. Und dann, ja, Andreas, sind wir ja in der wunderbaren, komfortablen Situation, dass dann endlich mal die Tour zu uns kommt und wir nicht mehr rumreisen müssen.
Genau, danach fängt nämlich das Turnier in München an, auch mit guter deutscher Besetzung, vor allen Dingen jetzt mit Karen Khachanov noch mit einem Top-15-Spieler dazu, zu einem eh schon wirklich sehr, sehr guten Feld, unter anderem Alexander Zverev ja auch dabei und Kyle Edmund dabei. Also die nächsten Wochen werden sehr interessant und wenn man sich die Budapest-Entry-List dann nochmal anguckt, was du gerade gesagt hast, es ist sehr gut besetzt. Borna Coric ist an 1 gesetzt, Marco Cecchinato ist dabei, Nikolaus Basilashvili ist dabei, Pierre-Hugues Herbert zum Beispiel auch. Das ist wirklich ein gut besetztes Turnier in diesem Jahr. Letztes Jahr weiß ich noch, dass Jannik Maaden Marton Fucsovics besiegt hat in Budapest. Fucsovics ist dieses Mal nicht dabei. Aber insgesamt ist das ein sehr gut besetztes Turnier und auch glaube, dass die Qualifikation kann schon einiges. Nicolas Jarry ist zum Beispiel auch dabei, falls er nicht noch eine Wildcard bekommt. Also ich glaube, das ist ein richtig gutes Turnier dort in Budapest.
Ja, werden wir uns anschauen. Wetter, Rahmenbedingungen scheinen ja zu passen. Ostern, mal sehen, was sich tut. Und ja, im Übrigen das nur noch zu sagen, es geht natürlich auf Challenger-Turnieren weiter. Also im nächsten Monat steht ja dann vor allem Heilbronn an. Und da werden wir auf jeden Fall wieder einen Podcast dazu machen. Das wird sicher sein.
Absolut. Das war's für heute mit dem Schwerpunkt, dem Turnier in Murcia. Das war Florian Heer von TennisTourTalk.com. Mit seiner Einschätzung zu diesem Turnier in Murcia und dem ganzen Überblick über die Challenger-Turniere in den letzten Wochen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Es gibt einen eigenen Feed für die Challenger Corner, falls ihr an Chip and Charge nicht interessiert seid. Diese Folge ist dann auch im Chip and Charge Feed zu hören. Geht auf tennis-tourtalk.com. Dort könnt ihr die aktuellen Folgen dann auch alle hören. Und Florian und das Team von TennisTourTalk.com sind jeden Tag unterwegs nach den besten Geschichten, um die dann auch rüberzubringen. Vielen Dank, Florian. Viel Erfolg in den nächsten Wochen, beziehungsweise viel Spaß in Budapest.
Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Challenger Corner, der Tennis-Podcast mit Florian Heer und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour.
In Zusammenarbeit
mit TennisTourTalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.